das Licht der Welt. Und wir wollen zusammen den Text uns anschauen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Verse 12 bis 20. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Johannes 8, Vers 12 bis 20. Und da lesen wir: Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selber, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richter wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Soweit mal dieser Predigttext. Wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, in welchem Kontext hat Jesus eigentlich dieses zweite Ich-Bin-Wort gesprochen, dann sehen wir, dass es eigentlich eine große Diskussion gab zwischen Jesus und den geistlichen Führern auf der anderen Seite. Und das ist nicht das erste Mal, ist auch nicht das letzte Mal, so eine Diskussion gab es immer wieder. Und dann fällt auf, dass Jesus sich dadurch nicht irgendwie lähmen ließ, dass Jesus nicht gesagt hat: Ui, ich habe jetzt Angst vor diesen Diskussionen, was soll ich sagen, sondern er ging einfach weiter geradeaus. Er lehrte weiter und seine Lehre verkündigte er im Tempel. Er erklärte den Zuhörern die Schrift. Wenn wir kurz in Vers 2 gehen, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber selbe Kapitel, Vers 2 steht: Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Jesus war also im Tempel und eine Menge Leute war auch da. Und er lehrte sie, er erklärte ihnen das Wort Gottes, das Evangelium. Und ich denke, das ist ein erstes Prinzip, das für uns auch wichtig ist. Auch wir können damit rechnen, Gegenwind, Widerstand, Anfeindungen zu bekommen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Und ich glaube, jeder von euch oder viele von euch könnten davon erzählen, wie das genau ausschaut. Wenn wir von Jesus erzählen, dann kommt Gegenwind. Wir hatten gestern noch Forum gehabt, Frühstücksforum über Evangelisation, und da ging es auch unter anderem um dieses Thema, dass wir Mut brauchen, um von Jesus zu erzählen, dass wir aber auch nicht überrascht sein müssen, wenn dann Gegenwind kommt. Nicht jeder jubelt, wenn wir das Evangelium verkündigen. Ganz im Gegenteil. Das ist ganz normal, dass Widerstand und Gegenwind kommt. Denn wie sagt Paulus es im Epheserbrief, Kapitel 6, wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist die Realität, in der wir stehen, jeder von uns, ob wir wollen oder nicht. Also lass dich nicht entmutigen, sondern geh weiter in der Verkündigung des Evangeliums. Und Jesus selber ist uns hierin ein großes Vorbild. Jesus beginnt dieses zweite Ich-Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt, und er verkündigt das Evangelium. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie Jesus redet und wie er auf die Gegebenheiten vor Ort eingeht. Er hat ganz viele Gleichnisse erzählt. Also ich sag mal, Dinge aus dem ganz alltäglichen Leben, wo die Leute verstehen konnten, worum es geht. Er hat nicht immer, manchmal auch, aber meistens eben keine hohe theologische Rede gehalten oder so, manchmal auch. Aber oft hat er Dinge aus dem normalen Alltag herausgegriffen, dass Leute es verstehen konnten. Und hier auch wieder. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und mit diesem Wort knüpft Jesus an eine für die Juden bekannte Tatsache an. Es war nämlich so, dass am letzten Tag des Laubhüttenfestes der Tempel hell erleuchtet wurde. Und schon von Weitem war der Tempel, dieser erleuchtete Tempel, zu sehen. Das gehörte zur Tradition, zur Zeremonie des Laubhüttenfestes dazu. Und diese Tatsache benutzte Jesus jetzt, um eben darauf zu weisen, dass er selber das Licht ist. Und er gebrauchte auch dazu ein paar Texte aus dem Alten Testament, um das eben zu untermauern. Und ich will nur zwei lesen. Jesaja 9, Vers 1. Jesaja 9, Vers 1, also ein paar hunderte Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, wurde dies gesagt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Hier wurde schon eine Voraussage, eine Prophetie gegeben über, dass es irgendwann mal eine Situation, einen Moment geben wird, wo das Licht in die Welt kommt. Und da, wo das Licht ist, muss die Finsternis weichen. Und noch einen zweiten Text aus Jesaja, Jesaja 60, Vers 1 und Vers 19. Jesaja 60, Vers 1 und Vers 19. Da steht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und Vers 19 noch dazu, die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Hier auch schon eine Prophetie über das, was in Jesus Christus viele Jahrhunderte später in Erfüllung gegangen ist. Also Jesus gebraucht Dinge, die die Juden damals im Tempel wussten, die sie kannten. Und da knüpft er drauf an. Und das ist, denke ich, ein gutes Prinzip, auch wenn wir das Evangelium verkündigen, immer wieder anknüpfen, da, was die Leute verstehen, da, wo sie sind. Paulus hat das auch gemacht, als er in Athen war. Er stand auf dem Areopag, hat da eine Wahnsinnspredigt gehalten und er hat gesagt, heute will ich euch erzählen von dem unbekannten Gott, der bei euch in der Mitte ist, in der Stadt, in Athen. Ihr verehrt ihn, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, wer er ist. Und heute erzähle ich euch, es geht um Jesus. Und so hat Paulus dann in Apostelgeschichte 17 dann eben da weitererzählt. Und Jesus macht das hier ganz genauso. Die Leute, die bei ihm waren, die sahen den hell erleuchteten Tempel und sie dachten, ja, wir haben doch das Licht, wir sind doch safe, alles ist gut. Brauchen uns doch keine Sorgen machen. Aber hatten sie dadurch wirklich Anteil an dem wahren Licht? Hatten sie wirklich verstanden, wer dieses wahre Licht war und was es für sie bedeutete? Diese Prophezeiung, diese Voraussage aus Jesaja. Und das gleiche Prinzip, was ihr letzte Woche schon gesehen habt beim Ich bin das Brot des Lebens, sehen wir hier auch. Auch dort zeigte Jesus den Unterschied auf zwischen dem Brot, dass wir morgens essen und wir sind kurze Zeit gesättigt bis zum Mittag und dann haben wir schon wieder Hunger, brauchen wir wieder was und so weiter und so weiter. Jesus zeigt da auf eben den Unterschied zwischen diesem menschlichen Brot und dem wahren Brot des Lebens, nämlich ihm selber. Er ist das Brot des Lebens. Und er sagt, wer Teil an mir bekommt, der wird nie wieder Hunger leiden müssen. Und das Gleiche sagt Jesus hier auch in Johannes 8. Jesus weist seine Zuhörer erneut auf sich selbst hin. Und Jesus ist nicht nur eine kleine Wärmequelle, sondern er ist das Licht selber. Jesus ist nicht nur eine kleine Wärmequelle, die von irgendwoher Licht empfängt, sondern er selber ist die Quelle des Lichts. Und er sagt, nur wer mir nachfolgt, sagt Jesus, nur der wird das Licht des Lebens empfangen. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg und keine andere Möglichkeit. Es gibt nur diesen einen Weg zu Gott, dem Vater. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Es wird ganz ausführlich behandelt, irgendwann in ein paar Wochen, wenn es über das sechste Ich-Bin-Wort geht, wo es heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da ist Jesus ganz radikal in seiner Aussprache. Es gibt nur diesen einen Weg. Wenn wir heute Leuten das sagen, ja du, hör mal, es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater. Was kriegen wir dann als Antwort? Oder habt ihr das schon mal erlebt? Was wird oft gesagt, Johanna? Echt? Ja, okay. Ja. Oft wird dann gespottet, oder was? hast nur einen Weg, du bist aber intolerant. Und wir leben doch in einer toleranten Gesellschaft. Ne? Boah, du hast deinen Glauben, boah, prima. Und du hast deinen Glauben, super. Und du hast noch einen dritten Glauben, super. Alles gut. Ich habe meinen älteren, vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt, ich weiß es nicht, einen älteren Mann in unserer belgischen Gemeinde besucht und der hat jede Menge so alte Grammophone gehabt und jede Menge, tausende Platten, so ne, von diesen ja, Schallplatten kennen wir vielleicht noch. Und irgendwann kam ich mal zu ihm zu Besuch, ein ganz, ganz einfacher Mann und da lief das Lied, wir kommen doch alle in den Himmel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer das singt. Aber dann dachte ich, ja, nee, so ist es eben nicht. Viele Leute denken, wow, ich bin doch gut, ja, ein guter Mann. Ich habe doch keinen ermordet, habe ich schon oft gehört, diesen Satz. Ich bin doch eigentlich gut, ich gehe auch hier regelmäßig in die Kirche. Und vielleicht helfe ich sogar oder spende irgendwas. Das reicht doch wohl, oder? Die Bibel ist ja ganz intolerant. Jesus selber ist ja ganz intolerant. Er sagt, nee, das alles reicht nicht. Das, was reicht, das bin ich selber. Ich bin das Licht des Lebens. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern der wird das Licht des Lebens haben. Und wenn du denkst, dass du gut unterwegs bist, aber du hast Jesus nicht, dann gehst du verloren. So einfach ist es. Das ist die Botschaft der Bibel. Das Prinzip, das dahinter steht und das wir daraus ziehen können, ist, dass eben Jesus der einzige Weg ist, der uns Menschen zu Gott dem Vater bringen kann. Und das muss auch immer die zentrale Botschaft unserer Verkündigung bleiben. Da dürfen wir niemals von abweichen, denn sonst können wir unsere Gemeindetür schließen. Wenn wir von dieser fundamentalen Botschaft abweichen, dann haben wir kein Recht mehr als Gemeinde zu bestehen. Jesus ist das Licht der Welt. Und das sagen wir nicht heraus aus einer verurteilenden Haltung, oh, wir haben es hier, nee, sondern mit einer einladenden Haltung. Und gleichzeitig beinhaltet diese Tatsache auch, dass eben wer Jesus nicht annimmt als persönlichen Retter, der wird für ewig verloren gehen. Und es gibt keinen Hintereingang, es gibt keinen Schleichweg in den Himmel. Entscheidend ist, hat sich jemand im Laufe seines Lebens für Jesus entschieden oder eben nicht. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir und auch in anderen Texten noch im Neuen Testament, dass Jesus immer wieder den Gegensatz macht zwischen Licht auf der einen Seite und so wie es jemand gesagt hat vorhin und Finsternis oder Dunkelheit auf der anderen Seite. Und Finsternis, das ist hier nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern Finsternis im Neuen Testament bedeutet oder meint immer alles, was nicht unter dem Herrschaftsbereich Gottes steht. Damit ist Finsternis gemeint. Und die Finsternis, sagt die Bibel, hat ihren Ursprung in dem Fürsten dieser Welt, in Satan, in dem Teufel. Und der Teufel, der ist schlau. Und wahrscheinlich habt ihr das in eurem Leben auch schon erlebt. Oh, er ist ganz schön schlau. Und wenn wir nicht aufpassen, fallen wir auf ihn rein. Denn, sagt die Bibel, er tarnt sich als ein Engel des Lichts. Er gibt vor, ich bin ein Engel des Lichts. In 2. Korinther 11, Vers 14 lesen wir, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11, 14. Das heißt, der Teufel gibt sich als Engel des Lichts aus. Und genau deshalb ist es nicht immer so einfach, ihn zu entlarven. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, den Teufel zu entlarven. Weiß das jemand von euch oder habt ihr eine Idee? Wie können wir den Teufel entlarven? Ja, aber da müssen wir erst wissen, dass der Teufel da ist. Aber wie können wir ihn entlarven? So können wir ihn zurückdrängen. Aber wie können wir überhaupt wissen, dass irgendwas vom Teufel kommt? Gebet, ja, ist auf alle Fälle wichtig. Bibel ist auch wichtig, passt immer. Ja, anders gefragt, wie können wir eine Lüge entlarven? Genau, durch die Wahrheit. Und das ist das einzige Mittel, wie wir den Teufel, also das einzige, sage ich mal, große Mittel, wie wir den Teufel entlarven können, durch die Wahrheit. Ja, der Teufel gibt sich vor als ein Engel des Lichts. Er ist der Vater der Lüge, steht auch im Neuen Testament. Und wir können die Lüge nur entlarven durch die Wahrheit. Und die Wahrheit finden wir hier in Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus selber ist die Wahrheit. Und ich habe schon echt öfters mit Leuten geredet, die gesagt haben, ja, aber ich kann nichts, ich taug nichts, ich bin nichts wert, ich bin wertlos. Niemand hat mich gerne. Ist das eine Lüge oder ist das die Wahrheit? Das ist die Lüge. Das ist eine Lüge. Und die können wir ganz einfach, sage ich mal, ist nicht so einfach, aber eigentlich ganz einfach entlarven. Weil in der Bibel steht, dass wir wertgeachtet sind in Gottes Augen. Dass wir wunderbar gemacht sind. Dass Gott uns liebt, dass er sogar sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Wenn du also denkst von dir selber, ich bin nichts wert, dann ist das eine Lüge, die der Teufel dir einflüstert. Und der Lüge kannst du das Wort Gottes dem gegenüberstellen. Und Gott sagt, du bist wertvoll. Du bist kostbar in meinen Augen. Und so, dieses Prinzip können wir bei ganz verschiedenen Sachen anwenden. Wir können also dem Teufel widerstehen, durch das Wort, durch die Wahrheit dem gegenüberzustellen. Und je besser wir Gott und seinen Willen kennen, desto besser oder desto schneller können wir auch unterscheiden. Denk mal an den guten Hirten, kommt ja auch irgendwann. Ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Was wird über den guten Hirten gesagt oder über die Schafe? Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Die Schafe wissen ganz genau, wer ihr Hirte ist. Und nur der Stimme ihres Hirten folgen sie. Das ist erstaunlich, oder? Wenn jetzt ein anderer Hirte kommt, dann gehen sie, anscheinend, ich bin jetzt kein Hirte, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe es nachgelesen, dann folgen sie dem falschen Hirten nicht. Denn sie kennen die Stimme ihres Hirten. Und so dürfen wir die Stimme unseres Hirten Jesus Christus kennen. Und je besser wir seine Stimme kennen, können wir auch unterscheiden. Das ist die Stimme meines Hirten Jesus oder das ist eben die Stimme zum Beispiel des Teufels. Es gibt auch im Neuen Testament verschiedene Gaben des Heiligen Geistes, werden erwähnt. Und eine Gabe ist die Gabe der Unterscheidung. Wir können unterscheiden, was kommt von Gott und was kommt eben nicht von Gott. Für mich übrigens eine der wichtigsten Gaben überhaupt. Viel wichtiger wie die Gabe der Zungenrede zum Beispiel. Die Gabe der Unterscheidung sollte auf alle Fälle in der Gemeinde anwesend sein. Und Paulus sagt im Epheser 4, 27, dass wir der Sünde so wenig wie möglich Raum in unserem Leben lassen sollen. Das wissen wir alle. Klar wissen wir das. Haben wir schon tausendmal gehört. Aber das Leben ist so schwer, ne? Und die Sünde ist so verlockend. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir der Sünde eben keinen Raum in unserem Leben lassen oder so wenig wie möglich Raum in unserem Leben lassen. Das heißt, wenn ich ein Problem mit Alkohol habe, dann muss ich nicht abends im Café sitzen oder in der Wirtschaft sitzen. Weil dann ist die Verlockung viel zu groß, dass ich zu viel trinke oder dass ich überhaupt was trinke. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht dieser Welt. Wenn wir kurz einen Moment nachdenken über das Licht, wir haben ja schon am Anfang so ein paar Sachen habt ihr ja schon genannt, was ihr mit Licht assoziiert. Ich will vier Texte genau aus der Bibel lesen, die zum Thema Licht. Es gibt noch viel mehr, aber ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 3 steht, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann entstand alles, dann hat Gott alles gemacht. Aber ganz am Anfang der Schöpfung steht, dass Gott das Licht erschaffen hat. Und danach ist alles weiter erschaffen. Und ohne Licht, haben wir auch schon gesagt, gibt es kein Leben. Wir brauchen Licht. Psalm 119, Vers 105, kennt ihr wahrscheinlich. Da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Haben wir auch schon vorhin, irgendeiner hier hat es gesagt. Licht gibt Orientierung. Licht zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und Gottes Wort ist das Licht in unserem Leben und durch sein Wort zu kennen, bekommen wir Wegweisung für unser Leben. Lukas 12, Vers 3 steht, Licht offenbart die Werke der Finsternis. Wir können Lügen des Teufels mit der Wahrheit des Wortes Gottes entlarven. Licht offenbart die Werke der Finsternis. Und genau das ist die Wahrheit, auch in unserem Leben. Licht offenbart die Werke der Finsternis. Das heißt, vor der Zeit, dass wir Jesus kannten, waren wir alle in der Finsternis, sagt Gottes Wort. Wir alle, ohne Ausnahme, wir lebten in der Finsternis. Und von dem Augenblick, wo das Licht in unser Leben hineingeschienen hat, musste die Finsternis weichen. Es geht gar nicht anders. Wenn du in einem stockdunklen Raum bist, wirklich stockdunkel, und du zündest eine ganz kleine Kerze an, was passiert? Es wird Licht. Klein, aber es wird Licht. Und genau das passiert in unserem Leben. Da, wo Gott hineinscheint, da muss die Finsternis weichen. Es geht gar nicht anders. Und noch im letzten Text, Matthäus 5, 13 bis 16 steht, sagt Jesus, wir, du und ich, wir sind Salz und Licht dieser Welt. Das heißt, auf der einen Seite ist Jesus das Licht dieser Welt und wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir in ihm sind, dann sind auch wir Salz und Licht in dieser Welt. Wichtig ist aber, dass wir in dieser Verbindung zu Jesus stehen. Ich habe gerade gesagt, im Lukas steht, das Licht offenbart die Werke der Finsternis. Und ich will es mal ganz praktisch machen. Ich will nicht immer Beispiele aus der anderen Gemeinde hier sagen, in Schweinfurt, wo wir auch arbeiten, aber jetzt muss ich einfach. Wir haben Dienstag Lobpreisabend gehabt und ich fand es wirklich einen ganz, ganz tollen Lobpreisabend, wo ganz viele ganz persönliche Zeugnisse genannt wurden. Und das hat mich tief bewegt und ich will nur ein Zeugnis von diesen nennen. Ein junger Mann, der letztes Jahr zum Glauben gekommen ist und er hat erzählt am Dienstagabend so von seinem persönlichen Glauben an Jesus und wie er es erfahren hat, seine Zeit, bevor er Jesus kennengelernt hat und jetzt, wo er Jesus kennengelernt hat, Ende letzten Jahres. Und er hat Dienstag ein sehr persönliches Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, ich bin in den letzten Wochen und Monaten befreit worden von meiner Pornografiesucht. Und das ist schon mal ein heftiges Zeugnis, oder? Ein mutiges Zeugnis. Aber er hat erfahren, wie die Finsternis in seinem Leben weichen musste, weil das Licht Jesus dort hineingeschienen hat. Und ich fand es mutig, dass er das vor allen Leuten in der Gemeinde gesagt hat. Und so gab es noch ein paar mehr Zeugnisse von Leuten, die berichtet haben, ich habe Befreiung erlebt in meinem Leben. Da, wo das Licht Jesu hineinscheint, da muss die Finsternis weichen. Und das ist ein wichtiges Prinzip, auch für uns. Da, wo das Licht Gottes in unserem Leben hineinscheint, da verschwindet der Einflussbereich der Finsternis. Voraussetzung ist, ich muss dazu bereit sein. Ich muss bereit sein, eben auch die finsteren Werke in meinem Leben ganz bewusst loszulassen. Wenn ich sage, nee, will ich nicht, dann zwingt der Geist Gottes mich nicht. Aber dann werde ich viel vermissen in meinem Leben. Gott zwingt uns nie, niemals. Gott will, dass wir ihm freiwillig folgen. Gott will, dass wir freiwillig die finsteren Werke in unserem Leben loslassen. Zwei Texte noch, Altes Testament, 1. Könige 18, Vers 21. 1. Könige 18, 21, da steht, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, das waren die Götzen, so wandelt ihm nach. Und jetzt kommt was Trauriges. Und das Volk antwortete ihm nichts. Und das ist traurig. Und das ist aber auch die Möglichkeit, die Freiheit, die wir in Christus, die Freiheit, die Gott uns gibt. Gott zeigt uns Dinge auf, wo Finsternis in unserem Leben ist und wo er mit seinem Licht hineinscheinen will, aber er lässt die Entscheidung bei uns. Er zwingt sich nicht auf. Und in Jakobus 4, Vers 4 steht, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Eigentlich ganz einfach, oder? Und doch so schwer. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wir können nicht gleichzeitig der Welt, Freund der Welt sein und Freund von Gott sein. Das geht nicht. Entweder sind wir in der Finsternis oder wir sind im Licht. Eins von beiden. Es ist schwarz oder weiß. Es gibt kein Mittelding. Es ist schwarz oder weiß. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Frage ist, möchtest du ganz persönlich, es geht jetzt nicht um deinen Nachbarn, um deinen Ehepartner, um deine Kinder, um was weiß ich wen, sondern möchtest du dich Jesus, dem Heiligen Geist, ganz zur Verfügung stellen? Möchtest du das? Möchtest du aus der Finsternis ins Licht treten? Möchtest du vielleicht bestimmte Werke der Finsternis, an denen du noch festsitzt, ganz bewusst loslassen? Zwei Beispiele, die ich selber miterlebt habe in meinem Missionarsleben, sage ich mal. Zum einen haben wir vor vielen Jahren, vielleicht 10, 12 Jahren, ein Gespräch mit einem Paar aus unserer Gemeinde in Belgien. Die Frau war Mitglied unserer Gemeinde und der Mann, der kam so ab und zu in die Gemeinde. Und irgendwann hat dieses Paar gesagt, wir wollen zusammenleben, wir wollen zusammenziehen. Und könnt ihr uns segnen als Gemeinde? Und haben wir Gespräche geführt und so. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, wir wollen nicht heiraten, sondern wir wollen einfach zusammenwohnen. Aber wir möchten gern euren Segen als Gemeinde. Und dann haben wir erklärt, Sabine und ich haben dann Vorbereitungsgespräche mit ihnen geführt. Und dann haben wir ihnen erklärt, was eigentlich Gott über die Ehe sagt. Und wie wichtig und wie schön und wie heilig die Ehe ist. Und dass Gott will, dass Mann und Frau einen Bund schließen. Und wie wichtig dieser Bund der Ehe ist. Und das ging über Monate hinweg und irgendwann mussten sie mal die Entscheidung treffen. Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt? Und sie haben darüber nachgedacht und sie haben ganz bewusst gesagt, wir wollen nicht heiraten. Da gab es verschiedene Gründe, da will ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Aber wir wollen nicht heiraten. Wir wollen zusammenwohnen. Wenn ihr uns nicht segnet, gut, dann ist es so. Und im Endeffekt haben sie die Gemeinde dann verlassen, beziehungsweise verlassen müssen. Ein anderes Beispiel, ich hatte ein Gespräch mit einem Mann, Anfang 40, und da ging es über Schwarzarbeit. So ein heikles Thema, ne? Schwarzarbeit. Und es ging darum, dass er gesagt hat, ja, Schwarzarbeit ist doch nicht so schlimm und alle machen das doch und der Staat, der nimmt doch sowieso zu viel Steuern von mir ab, ich habe doch wohl das Recht, noch was dabei zu verdienen. Ne? So die typischen Argumente, die es gibt. Dann habe ich ihm aufgezeigt, nein, das ist Betrug. Das ist Betrug am Staat. Gott will nicht, dass wir in Schwarz arbeiten. Denn dann betrügen wir den Staat. Und was war seine Schlussfolgerung und das Argument, das er dann sagte, ist, ja, aber wenn ich doch in Schwarz arbeite, dann verdiene ich doch mehr Geld und kann ich auch mehr in die Kollekte geben. Das hat er wortwörtlich gesagt. Seht ihr, wie quer verkehrt dieses Denken ist? Ja, wenn ich schwarz arbeite, verdiene ich mehr Geld, kann ich auch die Gemeinde mehr unterstützen. Glaubst du, dass da Segen drauf liegt, habe ich ihn gefragt. Bist du bereit, Werke der Finsternis aus deinem Leben zu verbannen und ganz bewusst ins Licht zu stellen? Und das waren jetzt nur mal zwei Beispiele. Jeder kennt sein eigenes Leben am besten. Und du weißt, wo du Probleme hast. Und du weißt, wo du vielleicht noch in der Finsternis bist. Oder Werke der Finsternis zulässt in deinem Leben. Die Frage ist, wandelst du noch zu 100% in der Finsternis? Das heißt, hast du Jesus noch nie als seinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen? Hast du vielleicht Teilbereiche in deinem Leben, wo du noch die finsteren Werke zulässt? Wenn das so ist, dann komm heute zu Jesus. Komm heute zum Kreuz. Bitte ihn um Vergebung für deine Sünden und lass dich durch den Heiligen Geist verändern. Und dann gilt die Zusage zum Beispiel aus 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist so was Tolles an Gott. Gott kennt mich. Er weiß um meine Schwächen, er weiß um meine Fehler, er weiß um die Finsternis, die ab und zu da ist in meinem Leben. Und trotzdem nimmt er mich an mit offenen Armen, wenn ich ihn um Vergebung bitte. Ja, Gott könnte auch sagen, pff, weg mit dir, ich will dich nicht mehr sehen. Du hast schon wieder gesündigt. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist ein liebender Vater, ein vergebender Vater. Der Anspruch, den Jesus stellt, ist, dass er die Quelle des Lichts ist. Und wenn wir in ihm sind, dann sind auch wir das Licht dieser Welt. Und dann werden andere Leute an und durch uns sehen, dass Jesus lebt. Ich will zum Schluss noch zwei Texte lesen, die mich auch in diesem Zusammenhang angesprochen haben. 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9a, da steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und meistens wird hier aufgehört. Aber es geht noch weiter. Da steht, dem widersteht fest im Glauben. Das heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und wenn ein Löwe eine Woche nichts gegessen hat, dann will ich dem nachts nicht begegnen. Ja, er hat ein gutes Essen an mir, aber ich will ihm nicht begegnen nachts. Aber so ist der Teufel. Er versucht uns jeden Tag aufs Neue. Aber widersteht fest im Glauben, steht da. Und Epheser 6, Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben vom Teufel. Wir müssen nicht sagen, uiuiuiui, der Teufel ist so stark. Nein, in der Kraft unseres Glaubens können wir dem Teufel widerstehen. Zieht die Waffenrüstung an, Gottes an, damit ihr bestehen könnt. Das heißt, Gott überlässt uns nicht unserem Schicksal, sondern er hat uns, ich sag mal, ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, mit dem wir im geistlichen Kampf überleben können. Wir müssen das Hilfsmittel nur gebrauchen, nur anwenden. Und wenn wir das tun, dann wird die Finsternis immer weniger Raum in unserem Leben bekommen. Und dann wird Gottes Licht immer mehr Raum in unserem Leben bekommen. Und dann werden wir letzten Endes Jesus immer ähnlicher werden. Und das wollen wir doch alle, oder nicht? Wir wollen doch Jesus immer mehr ähnlicher werden. Und das wünsche ich uns allen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.